Guten Morgen miteinander. Ein eigenartiger Titel für meine Predigt heute. Leben im Reich des Sohnes seiner Liebe. Das tönt ein bisschen eigenartig. Woher habe ich den Ausdruck? Reich des Sohnes seiner Liebe. Das steht im Kolosser 1, Vers 13. Und dort heisst es, er, Gott, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Die Bibel redet hier wie von zwei Reichen. Einerseits leben wir in der Schweiz, hier, Europa. Okay, man kann irgendwo leben auf dieser Welt, dann lebt man in einem Reich. Und das hat ein Grundgesetz in der Regel. Man gibt sich Grundgesetz. Die Schweiz hat eine Bundesverfassung. Andererseits leben wir aber im Reich vom Sohn von seiner Liebe. Wir haben schon ein bisschen Himmelreich auf dieser Erde. Die Gläubigen, die leben mit Gott. Und das ist eben in dem Reich, wo die Liebe herrscht. Und interessanterweise hat das Reich auch ein Grundgesetz. Und ein Hauptteil oder mit drin in diesem Grundgesetz heisst es, sorgt euch nicht um euer Leben. Ist noch schön. Also wir leben in einem Reich, wo man sich keine Sorgen muss machen. Oder müsste. Wir machen es manchmal gleich. Es ist interessant, dass der Text aufhört mit dem Satz, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Und dann muss ich mir sagen, das ist kein Widerspruch, das ist einfach die Realität der Bibel. Sie weiss, wir leben in dieser Welt und da machen wir uns manchmal Sorgen. Darum ruft Gott uns ja dazu auf, weil uns nicht sorgen muss. Nicht um dein Leben, um Essen, Trinken, Kleidung. Da schaue ich schon. Und weil er weiss, dass wir uns eben oft Sorgen machen, sagt er, mach dir nicht zu viel Sorgen. Ich schaue für dich. Du lebst in meinem Reich, da herrscht Liebe. Ich habe dich gern. Ich werde für dich sorgen. Es ist interessant, wenn man ein bisschen schaut, wo das steht. Sorgt euch nicht um euer Leben. Ja, Matthäus 6, okay, aber wo steht Matthäus 6? Eben steht mitten in der Bergpredigt. Und Bergpredigt ist quasi die Bundesverfassung vom Himmelreich. Wie sollen wir leben im Himmelreich? Das Grundgesetz vom Himmelreich ist eigentlich ganz schön so. Auf der ersten Bundesverfassung ist das noch ganz prominent zoberst drauf gestanden. Im Namen Gottes des Allmächtigen. Es steht immer noch in unserer Bundesverfassung, wenn man hier das rote Büchlein auftut, dann steht das noch drin am Anfang. Sehr schön, es gibt Politiker, die das wetten. Draussen haben. Man lebt ja heute eigentlich nicht mehr mit Gott im grossen Ganzen. Und das ist eine mittlere Katastrophe, wenn man das raus tut. Dann heisst es einfach, dann leben wir mehr in der Finsternis. Unter der Herrschaft vor Finsternis. Das heisst Chaos, Orientierungslosigkeit. Es ist noch verrückt. In der Bergpredigt erklärt Jesus die Regeln vom Reich. Vom Himmelreich, von seinem Reich, wie man dort lebt. Wir leben aber immer noch auf dieser Erde und sind da im Alltag eingespannt. Und manchmal reisst das ein bisschen oder reibt sich aneinander. Und hier haben wir manchmal Sorgen und machen uns Sorgen und wüssten wir eigentlich, nein, muss man ja gar keine machen, Gott hat gesagt, er sorgt für mich. Also wir haben hier zwei Möglichkeiten, entweder wir sind unter der Herrschaft vor Finsternis oder wir leben im Reich vom Sohn, von seiner Liebe. Wenn ich Gott nachfolge, darf ich dort drin sein. Eine kurze Bemerkung am Rand. Mittlerweile wird es unter der Herrschaft vor Finsternis so dunkel, dass es immer mehr Leute gibt, die nicht einmal mehr wissen, ob sie sich jetzt als Männlein oder Weiblein sollen fühlen. Dank der Gender-Ideologie. Es passiert da etwas ganz Verrücktes. Bis anhin hat es einfach sehr einen kleinen Prozentsatz gegeben von Leuten, die sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen. Über die soll man sich auf keinen Fall lustig machen. Es ist eine grosse Not, wenn das passiert. Effektiv, es gibt es. Aber seht ihr, als man das jetzt bis in die Unterstufen unterrichtet, sucht ihr dein Geschlecht selber aus, wie du gerade so fühlst, hat sich der Prozentsatz mindestens verzwanzigfacht. Also wenn früher so 2% Leute sich nicht wohl haben gefühlt, das ist jetzt 40%. Das ist schlimm. Man weiss nicht mehr, an was man sich halten soll. Nur noch an unser Gefühl ist das massgebend. Das ist noch verrückt. Dann habe ich mich gefragt, okay, lese mal die Bergpredigt. Wie fängt sie an? Wie fängt das Grundgesetz an vom Himmelreich? Was ist der erste Satz? Der erste Satz ist eigentlich etwas ganz Verrücktes. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und irgendwie ist das ein Satz, der die Spötter magnetisch anzieht, oder? Klar. Haben wir ja gewusst, das Himmelreich ist etwas für die Dummen. Für die, die Krücken brauchen im Leben, die selber nicht so zu Weg kommen, oder für die Mauerblümchen, die sich nicht so trauen zu outen, oder irgendwie. Das ist einfach für die Minderbemittelten, oder? Ein grotesker Irrtum. Geistlich arm heisst überhaupt nicht dumm. Das heisst nur, dass die, wo sich Gott anvertrauen, etwas ganz Wunderbares gemerkt haben. Sie haben gemerkt, ich selber bin gar nicht wichtig. Es geht ja gar nicht um mich. Es geht um Jesus Christus und um seine Ehre. Ich muss mich nicht krampfhaft selbst verwirklichen. Ich darf Jesus nachfolgen. Ich darf unter seiner Gnade leben. Er hat mich errettet und frei gemacht von Schuld. Jetzt bin ich begnadigt. Und jetzt weiss ich, es geht um ihn, es geht nicht mehr um mich. Und das ist übrigens für mich eine riesen Entlastung. Ich könnte gerade sagen, Halleluja. Es geht nicht um mich, spielt keine Rolle. Es geht um Jesus Christus. Und ihm darf ich nachfolgen, in ihm darf ich frei sein. Dann ist mir ein Vers in Sinn gekommen, und ich habe noch gewusst, da steht im Philipperbrief, irgendwo heisst es doch, jeder soll den anderen höher achten als sich selber. Dann habe ich gedacht, den muss ich genau nachschauen. Wie heisst es jetzt dort im Philipper 3,2? Nein, 2,3. Dort steht, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist auch sehr eine schöne Grundregel fürs Himmelreich. Ein Ang höher achten als sich selber. Auf mich kommt es nicht darauf an. Ich darf mich geistlich bankrott erklären, bin ich nämlich ohne Gott. Dann bin ich ziemlich orientierungslos. Aber das hier, das gibt mir Orientierung. Und darum habe ich gedacht, ich mache etwas, was vielleicht ein bisschen unmöglich ist in einer Predigt. Ich mache es jetzt gleich. Ich mache mal einen kurzen Überflug über die Bergpredigt. Jetzt schauen wir 3 Kapitel an. Matthäus 5, 6, 7, aber schnell, einfach im Schnellgang. Mal der Tür gehen. Also es fängt an, wie gesagt, mit diesen Seligpreisungen. Glückselig. Und das 9-mal, oder? 9 verschiedene Glückseligkeiten. Also im Himmelreich darfst du glückselig sein. Viel schöneren Ausdruck gibt es gar nicht, oder? Glücklich ist schön, selig ist auch schön und glückselig, das ist wunderbar. Okay. Dann hat das 9-mal heisst es so, und am Schluss von diesen 9 Glückseligkeiten heisst es, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist gross im Himmel. Ich kenne zum Glück deinen Lohn nicht. Ich kenne meinen. Ich weiss, ob der gross oder klein ist. Aber wenn hier auf der Erde nicht einen grossen Lohn hast, musst du nicht traurig sein. Es wartet dir einen grossen Lohn im Himmel. Wenn dein Leben Gott anvertraut hast. Das ist wunderschön. Dann geht es weiter. Wir sollen Salz und Licht sein. Bürger vom Himmelreich sind in dieser Welt Salz und Licht. Salz, das erhaltet, Licht scheint. Gibt ein bisschen Orientierung in der Dunkelheit. Das sollen wir sein. Wir sollen so leben, dass die anderen sehen, die glauben etwas. He? Und dann kommt etwas ganz Interessantes. Die Wichtigkeit des Gesetzes. Die 10 Gebote sind nach wie vor gültig, ist klar. Christus hat gesagt, ich habe es erfüllt, aber ich arbeite kein Jota vom Gesetz ab. Also das Gesetz sollen wir erfüllen, wir sollen es tun, und lehren. Die 10 Gebote solltest du auswendig haben. Und dann kommt der Mahnung zur Versöhnlichkeit, nicht nachtragend sein. Und dann gibt es eine ganze Stelle über Ehebruch und Ehescheidung. Und aufpassen, Ehebruch passiert schon im Kopf, nicht nur in der Tat. Also da gelten ganz klare Gesetze. Wir sollen auch nicht schwören. Unser Ja soll ein Ja sein. Und das wird mir immer wie grösser in letzter Zeit. Wenn wir etwas sagen zueinander, dann soll es wahr sein. Ich sollte zu dem, was ich sage, nicht noch eine stundenlange Erklärung müssen anfügen. Du weißt, ich habe es so gemeint und das wäre nicht so schlimm. Und eins, ja, ich habe dann zwar schon Ja gesagt, aber eigentlich habe ich gemeint. Nein, wenn Ja sagst, dann sag Ja. Und wenn Nein sagst, dann sag Nein, dann ist es Nein. Wir sollen klar sein miteinander und nicht lügen. Wir sollen auch keine Rache üben, sondern freigebig sein. Und nicht nur den Nächsten lieben, und dann kommt eine ganz hohe Anforderung. Wir sollen sogar auch Pfinden lieben. Oh, das ist aber der Herd, oder? Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Wow. Das ist eine hohe Anforderung. Also das ist jetzt massiv. He? Und dann kommt noch so ein Zusatz. Es heisst nicht, dann seid ihr der Top-Christen, oder? Dann kannst du auf die Schulter klopfen. Sondern es heisst nachher nur, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Also wenn du das machst, dann bist du ein Gotteskind. Deine Finden lieben, die segnen, die dich verfluchen. Für die beten, die dich beleidigen und verfolgen. Das machen Gotteskinder. So, wären wir am Ende vom Kapitel 5 und jetzt kommt das Kapitel 6. Und das fängt ganz interessant an. Gib Almosen, tu gut, aber mach es im Verborgenen. Tu beten, aber mach es im Verborgenen. Tu fasten, aber mach es im Verborgenen. Also, gewisse Sachen im Christsein hängst jetzt nicht einfach an die grosse Glocke. Deine guten Werke, das ist etwas zwischen dir und Gott. Eine Gebetsstunde, wo man zusammenkommt zum Beten, das ist schon gut. Aber bet auch, wenn du allein bist. Und bet einfach für dich, geh in dein Kämmerchen und bet zu Gott. Sorg dich um deine persönliche Beziehung mit Gott und mach das im Verborgenen. Und nachher, schon gut, wenn du Schätze sammelst. Aber sammle sie im Himmel, nicht auf der Erde. Und erst jetzt kommt das vom unnützen Sorgen, wo wir dann noch miteinander lesen. Nein, ich lese es gerade jetzt. Kapitel 6, 25 bis 34. Jesus sagt, darum, also weil ich gesagt habe, keine Schätze auf der Erde sammeln, sondern im Himmel, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzufügen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Man könnte auch sagen, sie nähen nicht und machen nichts mit Stoff, oder? Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das am Morgen sprießt und heute sprießt und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Schön, nicht sorgen. Und dann geht es noch weiter, es heisst noch, tu nicht richten, zum Beispiel vom Splitter und vom Balken, oder kümmere dich lieber um einen Splitter in deinem Auge, Nein, um einen Balken nicht ein, mag weder um das Splitterli, mag vom Brüder. Oder der Mutigung zur Fürbitte, bittet, so wird euch gegeben. Es wird gerade vom breiten und vom schmalen Weg. Jawohl, Gott setzt Leitplanken, aber die tun die schützen, die tun nicht das Leben vermiesen. Und dann sogar Warnung vor falschen Propheten im Himmelreich. Reich Gottes, auf dieser Erde gibt es falsche Propheten, die wollen die rausholen. Die gehören eigentlich nicht dazu, die sorgen dafür, dass man davon abkommt. Vor denen muss man sich in Acht nehmen. Und Bau auf Felsen, nicht auf Sand. Jesus Christus ist der Felsen. Das Beispiel von diesen zwei Bauherren, der eine baut auf den Felsen, der andere auf den Sand, dann kommt der Sturm, das Haus vom Sand geht zusammen. Noch etwas zum Felsen, dass das Christus ist, ich sage nur den Anfang von Psalm 18. Er ist unser Fels, unsere Burg, unser Retter, unser Schild, die Kraft unseres Heils, unsere sichere Festung. Ja, auf das kann ich bauen, auf Jesus Christus. Das ist schön. So, es war jetzt viel in kurzer Zeit gewesen, über die Bergpredigt. Ich empfehle die drei Kapitel mal zu einer ruhigen Lektüre daheim, wenn ihr Zeit habt. Matthäus 5, 6, 7, mal ganz ruhig für euch lesen. Sorgt nicht um euer Leben. Das ist jetzt eigentlich das, was kommt, oder? Das ist noch ganz verrückt. Sorgen machen unser Leben zur Qual. Sorgen rauben den Schlaf. Sie würgen Zuversicht ab. Und einer hat mal geschrieben, vielleicht kann ich das tatsächlich so sagen, Sorgen sind eine zerstörerische Zeitverschwendung. Das ist noch verrückt gesagt. Da musste ich mich auch ein bisschen in der Nase nehmen. Sorgen sind eine zerstörerische Zeitverschwendung. Du machst dich kaputt und das bringt nicht viel. Ein kurzes Erlebnis von mir selber. Ich habe schon darüber geredet, darum probiere ich es wirklich ganz kurz zu machen. Ich bin einmal im Spital gelegen mit einer sogenannten Lungenentzündung. Die hat, glaube ich, man hat Pleurisie gesagt. Das sind eben Zwischenlungen und Zwerchfell. Angefangen hat es, dass ich daheim abgelegen bin, vor dem Nachtessen. Mache ich eigentlich nie. Ich bin einfach müde geworden, nicht gewusst, wieso. Aufs Kanapé gelegen und dann hat es angefangen. Als ob mir jemand ein Band um die Brust macht und anzieht. Fast nicht mehr schnaufen. Dann bin ich runter zum Evelyn und gesagt, du musst mein Spital führen, in Notfall. Ich kann nicht mehr schnaufen. Dann hat sie mein Auto genommen, ich konnte noch so ein bisschen schnaufen. So. Ein bisschen ist gegangen, aber fest nicht mehr, oder? Das ist viel zu fest weh da. Dann sind wir gefahren, geht nur 10 Minuten von uns nach Langnau ins Spital, in Notfall. Melanie ist daheim, sie hat angerufen, Mutter kommt mit dem Vater, macht dich parat, dann kann er schnaufen. Und sie hat ihnen gesagt, was mache ich, wenn du nicht mehr schnaufst? Dann gesagt, du fahrst einfach. Du musst einfach fahren, bis in den Notfall. Ja, nicht anhalten vorher. Auf jeden Fall sind wir angekommen, haben sie mich dort auf einen Schragen gelegt, das ist gar nicht gegangen. Auf den Rücken liegen, das war eine Katastrophe. Nichts hat so weh da wie das. Und dann bin ich so ab dem Schragen runtergerutscht und auf die Knie nebendran mit den Ellbogen drauf. Das ist die einzige Stellung, die ich noch einigermaßen aushalte. Und dann haben sie mich angefangen. Verbinden da mit der Kabelerei, oder? Und dann sind Medikamente gegen Herzinfarkt, Blutverdünner, Antibiotika, Schmerzmittel und so weiter. Ein Kollege hat mir später gesagt, jetzt bist du immer wieder chemisch gereinigt. Ja, tatsächlich. Und ich habe nicht gewusst, was los ist. Und niemand hat so recht gewusst am Anfang. Am zweiten Tag, wo wir es immer noch nicht, vielleicht haben die Ärzte langsam so Vermutungen gehabt, aber mir noch nicht gesagt. Und machst dir schon ein bisschen Sorgen, wenn du so völlig kaputt bist. Schnaufen ist wieder gegangen, dank der Schmerzmittel und so. Es ist einigermaßen, ja. Ich habe nur gewusst, ich habe einen Entzündungswert jenseits von weiss nicht was aus. Okay. Und dann kommt ein Freund zu mir mit einem ganz kleinen Heftchen. Er hat mir einen Bibelvers vorgelesen, hat mit mir gebetet und ist wieder gegangen. Und ich war so müde, dass ich kaum habe etwas in die Finger nehmen und lesen, aber das Heftchen habe ich gleich genommen, mache es irgendwo auf und dann steht es. Und ob ich schon wanderte im finsteren Todestal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Und der das Heftchen geschrieben hat, eine Frage geschrieben dazu. Wo sind wir denn, wenn wir im Todestal sind? Und ich, so müde und kaputt, wenn ich war, habe ich gedacht, eine blöde Frage. Geht es eigentlich noch? Dann geht es dir eben nicht gut. Dann siehst du nicht mehr über den Horizont, du weißt nicht, was durchgeht und hast Schmerzen und es ist feister. Und ja. Dann hat er die Antwort geschrieben. Man ist noch am gleichen Ort wie im Vers vorher. Moment. Psalm 23 kenne ich auswendig. Was heisst es im Vers vorher? Eben das. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das hat Wumm gemacht, als hätte man einen Leuchtturm angezündet im Krankenzimmer. Und ich wusste, für was machst du dir Sorgen? Geht's noch? Er führt. Und er führt, das steht da, er führt mich auf rechter Straße. Okay, ich hätte jetzt lieber eine andere gehabt. Eine mit weniger Schmerzen und nicht unbedingt im Spitalzimmer. Aber jetzt ist offenbar die rechte Straße. Also ist gut. Und er steht noch mit seinem Namen gerade dafür, dass es die rechte Straße ist. Also, meine Seele war von einem Klapp auf den anderen erquickt gewesen. Und ich habe mir keine Sorgen mehr gemacht. Fertig. Nachher hat man es dann herausgefunden, was es ist. Man hat es operiert, es ist gut gekommen, wunderbar. Also, dann habe ich gewusst, wenn mir das jetzt in den Tod führt, dann ist die rechte Straße. Dann ist jetzt der Moment, es ist gut. Es ist nicht Fatalismus, das ist Vertrauen. Er führt. Und er führt jedes von uns ganz persönlich. Und er führt auf der rechten Straße. Einfach ihm nachfolgen. Dann wirst du sorgenlos. Gewisse Sachen können wir nicht ändern, das dort habe ich nicht ändern. Also, der Lexi Gottes Hand. Anders, wo kannst du ändern, für das musst du dir ja keine Sorgen machen, das musst du eben ändern. Weil wir haben schon unsere Verantwortung, wenn wir mit unserem Leben umgehen, das ist ganz klar. Aber wir dürfen die Entscheidungen mit Gott im Gebet treffen, im stillen Kämmerli. Und wie es da steht, wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Du kannst ja dein Leben mit Sorgen nicht verlängern. Ich würde sogar sagen, du kannst dein Leben mit Sorgen verkürzen. Was kannst du machen? Kannst du dich krank machen vor Sorgen? Das geht schon. Jesus sagt, das habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, 33. Also in Jesus können wir Frieden haben. Ja, dass der erlebt. Wir müssen ein paar Wochen, wo ich dann wieder daheim war, noch einmal in das Spital gehen, mit dem Arzt, der mich operiert hat, reden. Und er hat gesagt, was habt ihr jetzt gemacht, seht ihr, als ihr heim seid aus dem Spital? Und er hat gesagt, ja, einiges gemacht. Unter anderem, ich will Kanu fahren. Er sagte, ja, mit einem Kollegen sind wir da in Frankreich gegangen, Kanu fahren. Er sagte, ist gut gegangen. Ich sagte, ja, ist super gegangen, ist schön gewesen. Er hat gesagt, erstaunt mich jetzt eigentlich noch, wenn ich so weiss, woher als ihr kommt. Also offenbar bin ich da gefunden gewesen, dort im Spital. Dann hat er gesagt, mo, das ist ja schön, dann geht es sich wirklich wieder gut. Dann habe ich gesagt, wisst ihr, es gibt zwei Gründe dafür. Der erste, darf ich so sagen, das seid ihr und das Personal da im Spital. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und gut aufgehoben und kompetent gepflegt und nett und super gewesen. Also hier ist man eigentlich gern. Von dem her, von dieser Seite her. Oder? Sonst nicht so, aber so schon. Was andere? Ich habe ein Bibelwort bekommen, das hat mir auf einen Klapp sämtliche Sorgen genommen. Und ich denke, wenn ich mir keine Sorgen mache, dann hat der Körper genug Kraft für sich zu heilen und dann brauche ich nicht die ganze Kraft für meine Sorgen. Hat er gesagt, wenn ihr wüsstet, was ihr jetzt gesagt habt. Das erleben wir hier Tag für Tag. Die sich Sorgen machen und Angst haben, die werden fast nicht gesungen. Und die es irgendwo abladen können, hat er gesagt, irgendwo ist kein gläubiger Arzt. Die werden wieder gesungen. Und er hat gesagt, in dem Sinn ist Gott eine riesige Hilfe. Einfach ihm können vertrauen. Er hat es einfach zur Kenntnis genommen. Okay. Aber das ist schön, was die Welt macht, ist Sorgen. Das ist ganz verrückt. Corrie ten Boom, die im Konzentrationslager war, weil ihre Familie Juden versteckt hat während dem Zweiten Weltkrieg, die hat gesagt, wo die Sorge anfängt, hört der Glaube auf. Da habe ich mich plötzlich gefragt, kann man das auch umkehren? Wo der Glaube anfängt, hört die Sorge auf. Ich denke, es kann man. Wenn wirklich wieder ganz Gott vertraust, dann hört die Sorgen auf. Du kannst es ablegen irgendwie. Im Psalm 118 steht, besser ist's, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Und der wird noch doppelt. Besser ist's, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Fürsten zu verlassen. Fürsten von dieser Welt, die regieren unter der Herrschaft vor Finsternis. Ich habe es schon mal erwähnt, man sieht das irgendwie, oder? Man wollte alle AKW abstellen und jetzt sagen sie, nein, müssen sie noch ein bisschen laufen, sonst laufen wir in einen Energieengpass in den Winter. In Deutschland haben sie gesagt, alle Kohlekraftwerke runterfahren, sind auch furchtbare CO2-Schleudern. Und jetzt hat man die alle wieder rauffahren. Und das ausgerechnet zum Zeitpunkt, wo der Rhein fast kein Wasser mehr hat. Die Schiffe haben sowieso nur noch höchstens ein Drittel können laden und die meisten mussten Kohle laden, damit man die Kraftwerke können versorgen konnte. Eigentlich das, was man nicht will. Man will dem bösen Markt kein Öl und Gas mehr abkaufen. Und jetzt müssen wir es halt sparen. Da habe ich in den Nachrichten gehört, für Deutschland sparen 15% Gas. Und am anderen Tag in den Nachrichten habe ich gehört, sparen 20% Gas. Da habe ich gedacht, okay, Anfang Dezember heisst es, dann sparen 30% Gas oder noch mehr. Okay, also. Und eben das Dilemma mit unseren Verkehrsmitteln. Kauf ja kein Benziner und Diesel mehr, sind schlimme Auto. Kauf Stromer, aber du Strom sparen. Also ich weiss nicht, wie es soll gehen. Merkt ihr, es ist Herrschaft vor Finsternis. Man weiss nicht was. Es wird finster. Wo geht es jetzt durch? Man weiss es nicht. Aber Hauptsache, wir bemühen uns um eine gendergerechte Sprache und um geschlechtsneutrale WC in den öffentlichen Gebäuden. Kanton Zürich tut jetzt die alle umbauen. Scheint, sagt die Zürcher Regierung, passiert das kostenneutral, die hätte man sowieso müssen renovieren. Ah, jetzt plötzlich. Aha, gut, okay, ja. Wer es glaubt, hä? Herrschaft vor Finsternis. Man weiss nicht was. Man verliert sich irgendwie. Besser ist's, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Ein ganz grosses Beispiel ist mit der Hiskia geworden, König Hiskia, zweiter Königebuch. Wo er eingesetzt wird, heisst es, er hat auf Gott vertraut. Es war einer, der Gott ist nachgefolgt, wie sein Vater David, also Urgroßvater natürlich, der David. Und der Hiskia, von ihm heisst, er hing seinem Gott an. Er hat es ganz ernst genommen und hat eng mit Gott gelebt. Und dann ist er vom König von Assyrien abgefallen und hat ihm kein Tribut mehr gezahlt. Tribut sind Steuern, die man an einem anderen Land zahlt, weil man in einem Krieg mal verloren hat und jetzt denen muss Tribut zahlen, dass sie ihm nicht mehr angreifen. Er hat gesagt, Gott ist meine Hilfe, zahle kein Tribut mehr. Aber in seinem sechsten Regierungsjahr, er war König von Juda gewesen, hat er müssen mit anschauen, wie der König von Assyrien die 10 Nordstämme des Nordreichs erobert, in die Gefangenschaft abgeführt und vernichtet hat. Fertig. Die Leute in die Gefangenschaft geführt, das Nordreich hat es nicht mehr gegeben. Jetzt hat es nur noch einen gegeben mit Juda und Benjamin, die 2 Stämme. Und im 14. Jahr kommt der König wieder, der Sanherib, der Assyrerkönig, und erobert sämtliche befestigten Städte in Juda. Nur Jerusalem noch nicht. Und da ist er schwach geworden. Dann hat er gesagt, okay, ich habe den Tribut nicht mehr gezahlt, jetzt zahle ich halt wieder. Und hat Boten geschickt, die haben das abgemacht. Sanherib hat gesagt, das ist in Ordnung. Und der Hiskia musste den Tempelschatz plündern, Silber und Gold vom Tempel nehmen, für seine Tributschulden können zu zahlen. Das hat nicht einmal viel genützt. Weil der Sanherib hat gesagt, ich erobere Jerusalem genau gleich. Und hat wieder angegriffen, belagert. Und sie haben, das kann man nachlesen, 2. Könige 18, 19, lange Reden gehalten vor der Stadt, für dem Volk Angst zu machen. Euch Gott hilft euch nicht, Ägypten hilft euch nicht, wo ihr das Bündnis habt, nützt alles nichts. Ich habe Götter von sämtlichen Völkern, die ich erobert habe, bereits verbrannt. Euch kommt auch noch dran, der hilft euch auch nicht. Der Hiskia hat zum Jesaja geschickt, der hat zur gleichen Zeit gelebt, der Prophet Jesaja, und hat gesagt, bett für uns. Und der Jesaja hat betet und hat ihm eine Antwort von Gott geschickt, hab keine Angst, Jerusalem wird nicht fallen. Gott gibt die Stadt nicht in die Hand vom Sanherib. Der wird hören, dass es am anderen Ende von seinem Reich Krieg gibt und muss dort aufräumen. Das war dann so gewesen, aber das war nur eine kurze Zeit, dann ist er zurückgekommen und hat Jerusalem doch erobern. Er hat einen Brief geschrieben, wo Gott verhöhnt wird drin, wo der Hiskia angegriffen wird. Und der Hiskia, was macht er? Jetzt hat er wieder Vertrauen zu Gott geschöpft. Er nimmt diesen Brief, er macht etwas Wunderschönes und geht mit diesem Brief in den Tempel. Und dort hat er ihn aufgerollt und hat Gott gesagt, schau, wie die dich verhöhnen. Sie greifen dich an. Und dann hat er gebetet und gesagt, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Herr, unser Gott, errette uns doch aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Das finde ich so schön, nicht? Damit es uns besser geht und wir keinen Krieg haben. Damit man erkennt auf der ganzen Welt, du bist Gott. Gott hat eingegriffen in einer Nacht, ist ein Würgengel durch das Lager vom Assyrerkönig gegangen. In einer Nacht sind 185'000 Soldaten gestorben. Sie haben morgen einfach nicht mehr verwacht. Was machst du jetzt mit einer Armee von 185'000 Leichen? Es heisst noch so in der Bibel, sie waren alle tot, lauter Leichen. Sie sind heim, die wenigen Überlebenden, haben eine furchtbare Niederlage erlebt. Jerusalem hat noch einmal Gnadenfrist gehabt, bis dann später unter den Babyloniern mit dem Nebukadnezar, aber weil sie nach dem Hiskia dann leider eben gleich wieder von Gott abgefallen sind, hat auch gesehen, das Gericht dort getroffen. Aber der Hiskia hat Gott vertraut und hat die Rettung erlebt. Der Sanherib übrigens ist nach dem Wort von Jesaja, also Gottes, das er am Jesaja gegeben hat, in seinem eigenen Land von zwei von seinen Söhnen erschlagen worden. In seinem Tempel, bei seinem Gott, haben sie ihn getötet. Besser ist es, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Und Gott sagt, mach dich doch keine Sorgen ums Essen, ums Trinken und um Kleider. Ihr seid mehr wert als Vögel und die ernähren ich ja auch. Tut doch euer Leben einfach mehr anvertrauen. Und dann habe ich mir noch etwas müssen sagen, so für mich selber. Ich habe gesagt, stimmt schon. Es kann aber schon sein, dass ich dann mal Hunger leide. Es könnte schon sein, dass so eine Situation kommt. Aber ich will vor allem auch schauen, dass ich mein Herz bewahre. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Dann habe ich so überlegt, ich kümmere mich ja viel um unser Wohlergehen, oder? Um unseren Körper, ums Essen, das Trinken, Kleidung, um Gesundheit, ganz allgemein, okay. Kümmere ich mich auch genug um mein Herz. Von ihm geht das Leben aus. Kümmere ich mich darum, dass ich nach dem Gesetz vom Himmelreich lebe. Sie sind mir bewusst, will ich es anwenden, wollte ich Gott wirklich nachfolgen. Um meinen Körper kümmert er sich schon. Ich durfte es selber erleben damals im Spital, darf es immer wieder Tag für Tag erleben. Okay, also, was ist jetzt ganz wichtig, was soll ich machen und mit dem möchte ich abschließen? Das ist mein dritter und letzter Punkt und der ist ganz kurz. Ich habe den Vers vorher auch ein bisschen besonders gelesen, oder? Gelesen, das ist ein Hammervers eigentlich. Und fällt mit drei Hammerwörtern an. Das ist ganz verrückt. Also wenn man sich das ein bisschen auf der Zunge lässt zergehen, das ist verrückt. Trachtet. Das heisst nicht, probier ein bisschen, wenn es dir vielleicht gerade so passt. Nein, du musst trachten. Alles dran setzen, dass es erreichst. Nach dem musst du dich ausrichten. Dort ist der Fokus, das ist das Ziel. Tracht. Viel mehr. Aha, was denn? Noch nicht, aber Tracht, viel mehr. Und zuerst nach dem Reich Gottes. Dann muss ich sagen, ja, zum Glück steht das so deutlich. Weil manchmal trachten wir mehr, dass es dem Körper gut geht. Schauen viel mehr für uns. Nein, trachtet viel mehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Dann sorgt Gott schon für dich. Tracht zuerst viel mehr nach seinem Reich. Finde ich hammermässig, die drei Worte. Und irgendwie möchte ich fast sagen, wenn wir jetzt den ganzen Rest der Predigt vergessen, dann macht das eigentlich gar nichts. Wir sollten daran denken, trachtet viel mehr zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist wichtig. Dann kommt der Rest gut. Das ist schon gut. Sorg dich nicht zu fest um dein Leben, um den Wohlstand, um das. Ja, schau schon, es darf dir gut gehen. Ja, freu dich, dass dir gut geht. Super. Auch wenn du einen grossen Lohn hast, ist schon recht, ist gut. Aber sammle deine Schätze im Himmel. Und die Bibel sagt auch auf der Erde, graben die Diebe danach und die Motten fressen sie. Also die vergehen sowieso. Okay, kannst du dich ein Zeit dran freuen und nachher sitzt du noch auf der ersten Polstergruppe, die du in deinem Leben jemals gekauft hast. Wahrscheinlich nicht, vielleicht ist es schon die zweite, dritte oder ich weiß ja nicht. Ja, wir schauen für uns, ist auch recht, dürfen wir, ist schon okay. Aber das Trachten, der Fokus, viel mehr, zuerst beim Reich Gottes. Das ist wichtig, ich will noch beten. Vater im Himmel, ganz herzlichen Dank, dass du dir um mich sorgst. Danke, dass du gesagt hast, wir müssen uns nicht sorgen ums Essen, zu trinken und Kleidung. Da schaust du dafür. Danke, dass du für uns sorgst. Du hast sogar gesagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Danke, Herr, von ganzem Herzen, dass wir mit dieser Gewissheit dürfen leben, in dieser Freude. Und darum schenke ich es Gnade, dass wir das ganz neu wieder lernen oder ausrichten. Trachten viel mehr, zuerst nach deinem Reich. Ja, denk, schenke, dass wir es nicht vergessen. Und dass wir das tun, Tag für Tag. Hab Lob und Dank für deine Güte uns gegenüber. Amen.